Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Heute ist Dienstag und genau an einem solchen spielt ein Roman. Von morgens bis abends den lieben langen Tag und wir hören die Stimmen einer Familie, Mutter, Vater, Opa, die Kinder, was ihnen so durch den Kopf geht an Gedanken und Erinnerungen. Normal, banaler Alltag, aber glücklich ist keiner. Wir fragen den Autor Dirk Wolters, was ihm dabei durchs Bewusstsein strömte. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Dirk Wolters ist im Hauptberuf ein Kollege, Kultur-, Literaturjournalist aus Frankfurt am Main, aber er schreibt auch feine Romane am Puls der Zeit. Die 125.000-Euro-Frage hieß ein erstes Buch, hatte tatsächlich und sehr witzig mit Günter Jauchs Quizshow zu tun, wo ein Mann kläglich scheitert und davon erzählt, ganz von innen heraus. Und diese Technik, die habe ich jetzt wieder bewundert im neuen Roman Dienstag. An einem einzigen, eben diesem Tag, schlüpfen wir in die Köpfe einer ganz normalen deutschen Familie. Schneider heißt sie auch noch. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Wolters.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Hartmut, Edmund, Eva, Amelie und Florian, so heißen die fünf Schneiders. Der Opa, Edmunds Vater, die Ehefrau Eva, die Kinder Amelie und Florian. So 12 ist die Amelie wohl und 17 der Sohn. Was ist das für eine Familie, Herr Wolters? Wo sind die so angesiedelt im sozialen Gefüge?
Ich würde sagen, wenn man von einem sozialen Gefüge sprechen will, die sind angesiedelt in im ganz normalen Mittelstand. Also der Vater hat eine Fabrik für Dichtungsringe, die er irgendwie am Laufen halten möchte, bei der es etwas kriselt, bei der es Probleme gibt. Er weiß nicht so genau, wie er damit zurechtkommen soll, ob seine Entscheidungen die richtigen sind. Die Mutter ist eine Lehrerin, eine angesehene Lehrerin, hat aber mit entsprechenden Lehrerinnenproblemen zu kämpfen. Und die beiden Kinder sind in der Schule und haben mit den jeweiligen Problemen ihres Alters zu tun.
Wir starten den Tag mit Hartmut, dem Großvater, im Krankenhaus. Da liegt der alte Herr und ja, er ist fürs Personal nicht so gerade der pflegeleichteste Patient. Ne? Das liegt an seinem Chef naturell. Früher hat er das Familienunternehmen befehligt. Sie haben es schon gesagt, Herr Wolters, eine Fabrik für Dichtungsringe hat er aufgebaut, die jetzt eben der Sohn leitet. Und da geht ihm jetzt so ja vieles Ungut durch seinen autoritären Kopf. Ich muss ja sagen, ich bin sofort reingezogen worden durch diese Figur. Ist so ein herrlicher Knasterbart, ja. Wo haben Sie den eigentlich her? Wie haben Sie sich den ausgedacht?
Ich habe mir überlegt, wer ist das? Also ich wollte jemanden haben, der sozusagen Firmenpatriarch ist, der diese Firma selber mitgegründet hat. Als er sie gegründet hat, das muss so in der Nachkriegszeit gewesen sein, da muss er eben sich sehr auf seine eigenen Beine gestellt haben, muss viel Kraft gehabt haben, um das durchzusetzen. Und so viel Kraft bedeutet dann eben auch, dass man sich eben durchsetzen können muss. Und damit hat er was geschaffen, ist aber heutzutage eben, wie Sie es eben gesagt haben, er liegt in einem alten Wohnheim, er kommt da auch nicht mehr raus, liegt da schon lange, ist bettlägerig. Ganz und gar unzufrieden mit seinem Dasein. Und das macht natürlich auch seine schlechte Laune und das macht, dass ihm seine ganze Vergangenheit durch den Sinn geht und sich ihm die großen Fragen stellen. So, war es das jetzt mit dem Leben oder was kommt da jetzt noch? Wie sieht das aus mit meiner Familie, die ich nur noch aus der Ferne sehe? Und natürlich fällt es auch schwer, so eine Verantwortung über die Firma, die er eben einmal gehabt hat, so ganz aus seinem Kopf zu streichen und so ganz abzugeben.
Ich meine, der Sohn Edmund, der wiederum leidet auch ja klassisch unter diesem Vatererbe. Ne? Ja, er weiß, dass er es dem Alten nicht recht machen kann, der aber natürlich jetzt auch nicht mehr so den richtigen Check hat für die aktuellen Probleme. Die Chinesen nehmen der Firma die Butter vom Brot. Ich fand es richtig interessant, wie literarisch produktiv die Lage der deutschen mittelständischen Industrie sein kann. Sie auch?
Kann sich natürlich manches entzünden, wenn Sie das so formulieren. Das ist natürlich der Vater da, der jüngere Edmund, der die Firma übernommen hat, aber der eben dann doch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat und der liebend gern, glaube ich, irgendjemanden um Rat fragen würde, aber der eigentlich niemanden hat, weil er weiß, der Vater hat eben mit diesen ganzen globalen Wirtschaften überhaupt nichts zu tun. Der hat sich damals auf einen deutschen Markt beschränkt oder allenfalls auf einen mit europäischen Anrainern. Aber wenn man dem jetzt irgendwas erzählt von chinesischen Raubkopien, dann wäre der auch komplett ratlos und wüsste nicht, was er tun sollte. Also der Edmund ist wirklich auch in dieser Familie einer, der mir persönlich am meisten leid tut.
Und was den jetzigen Chef Edmund zudem umtreibt, ist die halbherzige, weil er unselige Affäre mit seiner Sekretärin, was Edmunds Ehefrau Eva ins Spiel bringt. Von diesem Komplex verraten wir jetzt besser nichts, Herr Wolters. Das ist schon spannend. Kommen wir lieber zu den Kindern Amelie und Florian. Und da tauchen wir nun in eine völlig andere Realität. Ne? Die kleine Amelie, die ist bekümmert, weil sie eine bestimmte Bürste für ihr Pferd im Reitclub nicht bekommt. Und der Florian, der hat mit seinen 17 nur Augen für eine gewisse Vanessa in seiner Schule. Und das klingt bei Ihnen genauso authentisch, wie Sie den Ton für die ältere Generation treffen. Ich habe mich gefragt, wie schwer oder wie leicht Ihnen das beim Schreiben gefallen ist, so jeweils diese Stile, die Tonlage zu wechseln.
Für mich persönlich war es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich einmal auf die Figuren einlässt und wenn man sich einmal überlegt, was jemand in einem gewissen Alter im Kopf hat. Das hat man vielleicht ein bisschen auch bei sich selber erfahren. Gleichzeitig habe ich das vielleicht auch erfahren in meiner eigenen Familie, ohne dass das Ganze jetzt überaus autobiografisch konstruiert ist. Aber wenn man sich ein kleines Mädchen, das eine gewisse Pferdebegeisterung aufbringt, anschaut und das, was es bewegt, dann sieht man, dass so ein Kind ja doch sehr außerhalb des Familiengefüges ist, also sehr außerhalb dessen, was der Vater und die Mutter vielleicht denken oder am wichtigsten erachten. Für das Mädchen ist einfach diese Pferdebürste das Allerwichtigste, weil eben das ganze Leben noch so ein Spielen ist, ein Spielen mit dem ich spiele das Pferd zu bürsten, nachher darf ich tatsächlich reiten gehen, und das ist das eigentlich Wichtige für sie. Und auch da sucht sie natürlich Möglichkeiten, sich mitteilen zu können. Aber diese Möglichkeiten fehlen ihr zumindest in dieser Familie Schneider oft, weil die Eltern gar nicht die Kapazitäten haben, ihr intensiv zuzuhören.
Wie sind Sie denn gerade auf die Pferdebürste gekommen? Ist so ein niedliches Motiv und mit so viel kindlichem Herzeleid verbunden? Sie eine Tochter, die auch reitet?
Ich habe zumindest selber zwei Töchter und bei Kindern bleibt irgendwann, oder zumindest bei Mädchen, bleibt die Pferdebegeisterung selten aus. Und insofern weiß ich, dass das auch ausarten kann und dass das natürlich auch in alle möglichen Bereiche reingeht. Also dass man eben selber reiten möchte, dass man aber auch gerne Pferde zeichnet, dass man Pferdebücher liest. Und das wird dann zu so einem Wohlfühlort für Kinder, auch so einem geistigen Wohlfühlort.
Sie sind ja ein ausgewiesener Literaturkollege, Herr Wolters, als Kritiker und Journalist. Und für diesen Stil jetzt, den Sie hier gewählt haben, den Bewusstseinsstrom, das sind klassisch moderne Namen berühmt. Allen voran Virginia Woolf und James Joyce, der in seinem Roman Ulysses einen Helden auch an einem einzigen Tag, dem 16. Juni 1904, durch Dublin spazieren. Es war übrigens ein Donnerstag, ich habe es mal extra mal nachgeschlagen. Sind das so Vorbilder für Sie gewesen, diese großen Wolf, Joyce?
Mir fällt es immer schwer, von Vorbildern zu sprechen, weil Vorbilder bedeutet für mich ja dann, dass man irgendwie versucht, sich danach zu orientieren und so zu schreiben, und das kann ich schlecht. Also das sowas schiebe ich dann eigentlich eher weg, damit man dann nicht zu sehr in so einen ich muss das jetzt so und so machen, Weg reinkommt. Andererseits ist es natürlich schon so, dass ich diese Technik in jemanden, in eine andere Person, die man sich vorstellt, reinzukriechen, sehr interessant finde. Und was ich nun versucht habe, ist sozusagen diese Technik anzuwenden auf mehrere Leute, in diesem Fall eben eine ganze Familie, und das Miteinander so zu zeigen. So kommt es dann automatisch dazu, dass sozusagen über die einzelnen Gedankenströme hinaus noch sowas wie ein sozialer Rahmen sichtbar wird. Also das war zumindest so meine Idee.
Mhm. Sie haben in jungen Jahren über Thomas Mann promoviert, habe ich gelesen, über seinen Josefsroman. Und
ja, richtig.
In dieser Zeit der 1920er Jahre war ja der Ulysses von Joyce so die absolute Sensation. Mhm. Und Thomas Mann kam dadurch auch ins Nachdenken so über die Zukunft des Romaneschreibens, ob sie nicht zu Ende geht durch diese neuen Formen. Mein zentraler Gedanke war, dass die Menschen vielleicht keine erfundenen Geschichten mehr hören wollen, lesen wollen, sondern mehr so das normale, authentische Leben. Und wir haben ja derzeit diesen machtvollen Trend zum autofiktionalen Erzählen im Roman. Und jetzt, als ich Ihr Buch las, dachte ich, ja, Mensch, diese Stream of Consciousness, diese Bewusstseinsstrommethode ist eigentlich perfekt dafür, so von der Alltäglichkeit zu erzählen, wie wir sie alle kennen, machen aber erstaunlich wenig Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wundert Sie das auch?
Also ich finde es tatsächlich ist eine sehr erkenntnisreiche, weil man dann nämlich eben tatsächlich auch, so wie es ja auch im Roman geschieht, vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann auf einmal merkt beim Schreiben, das habe ich ja selber auch gemerkt, weil ich jetzt nicht so am Reißbrett geschrieben habe, dass sich aus einem kleinen Gedanken auf einmal was ganz anderes entwickelt und wie irgendwelche großen Dinge mit ganz kleinen Dingen verbunden sind. Wie die Frage, welches Brötchen esse ich denn jetzt auf einmal mit irgendeiner Frage nach chinesischen Dichtungsringen und wie man damit juristisch umgeht, verbunden wird zum Beispiel. Und das, insofern finde ich, ist das schon tatsächlich eine packende Technik, oder Technik klingt immer so konstruiert, eine packende Methode, sich in andere Leute einzufühlen. Und das gefällt mir persönlich eigentlich mehr als dieses in Anführungsstrichen autofiktionale Schreiben, das dann doch letztlich immer ein sehr, sehr biografisches ist, weil man durch diese Methode, so wie das ja auch, um ihn doch nochmal zu zitieren, Joyce gemacht hat, stärker in jemanden anders hineinkommt und nicht nur immer von sich selber schreiben muss.
Dankeschön, Herr Wolters, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen vielmals.
Und alles Gute für Ihren Dienstag. Der Roman von Dirk Wolters ist im Axel Dielmann Verlag erschienen, hat 200 Seiten und kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wie funktioniert Erzählen? Wie kann es gelingen oder ist es eh zum Scheitern verurteilt? Frank Witzel hat mit »Die fernen Orte des Versagens« Erzählungen erschaffen, die ihre Entstehung hinterfragen. Heute Abend liest der Autor aus dem Buch in Rostock. Auch der Literaturbetrieb wird im Buch haargenau seziert. Ein Schriftsteller rastet aus, als er die Kritik »Vielleicht schönstes Buch« in einem Klappentext liest.
Schön? Das ist der Zugang zur Hölle der Beliebigkeit, die erbarmungsloseste aller Höllen, weil in ihr mit ausgestellter Gleichgültigkeit gefoltert wird.
Die fernen Orte des Versagens. Die Lesung mit Frank Witzel. Heute Abend um 20 Uhr, andere Buchhandlung, Rostock. Das Kafka-Jahr 2024 startet in München mit einer fulminanten Konzertperformance und Lesung. Schriftsteller Jaroslav Rudisch inszeniert morgen Abend mit seiner legendären Kafka-Band Der Prozess. Nach Das Schloss und Amerika widmet sich die sechsköpfige Band aus Tschechien dem dritten Romanfragment Kafkas. Jaroslav Rudisch.
Vor allem in Tschechien ist die Wahrnehmung von Kafka sehr dieser düstere existenzielle Autor. Man vergisst, dass man die Verwandlung oder das Schloss auch irgendwie mit Humor lesen kann. So Momente, wo man richtig lachen kann.
Und damit ist gesichert, was die Veranstalter versprechen. Wir lernen neue Facetten des deutsch-tschechischen Schriftstellers Franz Kafka kennen. Kafka 2024, Konzert und Lesung mit der Kafka-Band und Nicolas Mahler. Morgen Abend, 19 Uhr, Literaturhaus München.
Noch war er frei. Ještě byl volný.
In den Grimmschen Märchen finden sich zahllose Rechtsbrüche, von unmoralischen Taten mal abgesehen. Eine Ausstellung in Kassel nimmt die Geschichten juristisch unter die Lupe. Ein Beispiel. Da prahlt der Müller vor dem König.
Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.
Rumpelstilzchen weiß die Situation für sich zu nutzen.
Er macht ein unmoralisches Angebot, indem er dann das Kind der Müllerstochter gerne mitnehmen möchte.
Sagt Jan Sauerwald, Programmleiter der Grimmwelt Kassel.
Aber es geht im Grunde hier in diesen Kapiteln darum, dass die Besuchenden einordnen. Was für eine Position habe ich eigentlich zu dieser Figur?
Drei Märchen fordern stellvertretend die Ausstellungsbesucher auf, die Ambivalenz der Charaktere zu untersuchen. Gut und Böse, Recht und Unrecht. Die Ausstellung thematisiert auch die Hintergründe der moralischen Ansprüche an die Märchen. Die Sammlung war als Erziehungsbuch gedacht und Jakob und Wilhelm Grimm hatten beide eine juristische Ausbildung. Akte Rumpelstilzchen, eine Spurensuche in Märchen und Recht, die Sonderausstellung der Grimmwelt Kassel bis zum 14. April.
Das waren die Literaturtipps von Regina Fröst, die uns auch gerade von Nicolas Mahler und seinem humorvollen Kafka erzählt hat. Am Donnerstag, übermorgen, ist er bei uns zu Gast hier in dieser Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es heute bei uns um ein neues Kinderbilderbuch, bei dessen Titel ich als Wellensittichbesitzer aber gleich an traumatische Erlebnisse erinnert wurde. Vogel ist tot. So schnörkellos heißt der Band von den beiden inzwischen sehr berühmten Niederländerinnen Tini Fischer und Herma Starreveld. Und angeschaut hatte sich unseren Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion, die schon gelacht hat. Hallo. Bevor ich persönlich gleich zu schniefen anfange, Kim, erstmal ganz trocken sachlich, was ist das für ein Buch mit einem solchen gerade Heraustitel Vogel ist tot? Es geht darum, wenn ein Vogel stirbt oder wie?
Nein, es geht ums Wenn. Also wenn der Vogel gestorben ist und damit dann eben auch um so Themen wie Trauer, um die Frage, was nun, wie beerdigen, wer singt ein Lied, wer nicht, darf man schlecht über den Toten reden. All das wird hier verhandelt und lassen Sie es mich wirklich gleich vorneweg sagen. Es gibt Kinderbücher, die hallen nach, die liest man einfach immer wieder mehrfach, die wirken und da muss man jedes Bild bestaunen und Vogel ist tot, das ist wirklich so ein Buch, das ist auf jeder Ebene, wie ich finde, gelungen. Der Text, die Bilder, die Geschichte, alles.
Schon das allererste Bild ist super stark. Was ist darauf zu sehen?
Ja, da liegt ein bunter Vogel auf dem Rücken in einer sehr kargen Landschaft, also die ist bestimmt von Grau, von Weiß. Seine Vogelfüße, die ragen so ein bisschen unnatürlich schlapp in die Luft, die Augen sind geschlossen, der grüne Schnabel ist zu. Das Bild ist doppelseitig, ist also ziemlich groß und im Vordergrund ragen dann vor diesem auf dem Rücken liegenden Vogel schwarze, dürre Äste und ein Baum so in den Himmel. Da steht eine ganz schwach leuchtende Sonne am Himmel oben. Und auf der rechten Seite liegt das Tier und über ihn gebeugt ist ein anderer Vogel. Einer mit so einem ganz langen, dünnen Schnabel, mit einer kleinen Federhaube auf dem Kopf. Der guckt so auf ihn drauf, er schaut bekümmert und man sieht von ihm nur so den Hals. Es wirkt also gerade so, als hätte er das Bild erst betreten. Und der Tod, der kommt damit ganz besonders nah, der wird fühlbar. Und zwar in seiner Bestimmtheit, in seiner Unausweichlichkeit. Und ich fand, zugleich weht auch so eine Brise der Ruhe durch dieses Bild.
Und entwickeln denn die Autorinnen denn auch eine Geschichte? Also Tini Fischer im Text, Herma Starreveld in den Bildern?
Ja, also Vogel ist tot, heißt es dann auf der von mir gerade beschriebenen Seite. Drei Worte, die wirklich ja so das Grauen verkünden, den anderen Vögel, die jetzt diese Geschichte befüllen, muss man sagen. Also diese karge Landschaft, die wird jetzt immer bunter, weil diese Vögel kommen angerannt, sie fragen nach, sie sind unsicher, was tun. Einer fragt, ja, vielleicht schläft er noch und der andere sagt dann, nein, der schläft nicht und sagt dann so einen Satz wie auf dem Rücken plus Füße in die Luft macht gleich tot. Und allein dieser Satz, der zeigt, wie klar, aber wie berührend und auch ein bisschen absurd, wie hier der Tod behandelt wird. Und genau das finde ich so genial. Und auf der Bilderebene, immer mehr Vögel kommen, jeder ganz bunt, ganz individuell. Keiner ist so einer Art zuzuordnen. Man denkt immer, ach, sieht ein bisschen aus wie eine Ente. Nee, könnte ein Schuhschnabel sein. Ist es aber nicht. Das sind Fantasievögel. Und die sind gebaut aus unterschiedlichen Papierstücken. Jeder hat eine andere Form, andere Schnabelform, mal kurz, mal lang, schwarz, rot. Auch ganz verschiedene Vogelfüße sieht man. Einige tragen Hüte, andere Schals. Das ist also wirklich schönste Collagen-Papierkunst, finde ich. Und allein da macht das Betrachten schon sehr viel Spaß.
Aber das heißt, alles bleibt so in der Vogelwelt, ne? So wie eine eigene Gesellschaft.
Ohne Menschen, allzu menschlich, aber wie ich finde. Also hier wird ja verhandelt. Die Zwischentöne, die in dieser Geschichte stecken, die sind ja so das Besondere. Und die machen das auch so großartig, wie ich finde, das Trauern, das Gestreite, das sich wichtig machen. Denn wer darf jetzt hier die Rede halten? Oder dann wird zum Schluss, fängt dann ein Vogel an und dann sagt der andere, wieso singst du tralalala? Wir sind doch schon traurig, hast du das vergessen? Und Vogeltod ist wirklich so absurd, lustig, rührend, unbeholfen und genau deshalb so wahr und so stimmig. und genauso menschlich, so ist es eben. Und zum Ende gibt es dann den Leichenschmaus, Würmer und Kuchen und da ziehen dann die 9 verbleibenden Vögel auf einer der letzten Doppelseiten los, weg vom Grab im Licht der Sonne, die anfangs auf der linken Seite stand, jetzt steht sie rechts, strahlt so runter. Und das ist ein Tag, der da zu Ende geht, einer mit großer emotionalen Nähe und mit sehr vielen menschlichen Unzulänglichkeiten, die hier verhandelt werden.
Ich will es nochmal auf die menschliche Ebene zurückführen, Kim. Als ich vor 10 Jahren meiner Frau zum Geburtstag 2 Wellensittiche schenkte, war mir nicht klar, was solche kleinen Wesen bei mir bislang beim harten Nichttierbesitzer auslösen können. Vor allem, als kein Jahr später ein Vögelchen krank wurde, eingeschläfert werden musste. Ich habe geweint. Jawohl, ich gestehe es. Also würde sogar mir, älterem Quackel, dieses Buch beim nächsten Todesfall doch helfen, mich trösten?
Also es tröstet auf jeden Fall, weil es zeigt, der Tod gehört eben einfach zum Leben dazu und natürlich gehört Weinen auch dazu. Das wird ja in diesem Buch gezeigt und ich finde es einfach schön, dass es eben für Kinder, es ist auch schon für sehr junge Kinder geeignet, wie ich finde, für Kinder ab 3 Jahren, weil es dieses Thema eben so unaufgeregt behandelt. Wir haben ja auch hier vorher vor der Sendung mit einer Kollegin darüber gesprochen, welche Adjektive darf man eigentlich für so eine Trauerfall benutzen? Darf man sagen, war das schön? Ich finde ja und das zeigt dieses Buch und insofern vielleicht wäre es ein bisschen ein Trost, weil ich finde, hier wird gezeigt, was das Thema alles beinhaltet. Hier wird nicht Angst gemacht, hier wird nicht belehrt, sondern Kinder lernen, jedes Gefühl ist zulässig im Angesicht des Todes. Und was die beiden hier machen, die haben wirklich eng zusammengearbeitet. Und ich finde, Text und Bild ergänzen sich geradezu perfekt. Und das ist ein ganz leichtes, ein wunderbar beeindruckendes Kinderbuch über das Ende des Lebens. Und ich glaube auch für Sie, Joachim Scholl, ein Buch, das tröstet.
Vogel ist tot, so heißt das neue Kinderbilderbuch von Tini Fischer und Hermann Starewelt, jetzt bei Jacobi und Stewart erschienen. 32 Seiten kosten 16 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank. Nun mal ein akustischer Ausflug auf die Weltmeere, wo immer mehr Luxusjachten herumschippern. Längen von über 100 Metern sind keine Seltenheit mehr und wer als Superreicher so richtig was auf sich hält, der will natürlich auch einen eigenen Hubschrauber-Landeplatz. Der französische Politologe Grégory Salle, der hat über diesen speziellen Kapitalismus-Auswuchs ein kritisches, aber gleichzeitig sehr amüsantes Buch geschrieben. Schon der Titel ist schön bissig: Superjachten, Luxus und Stille im Kapitalozean. Nun ist es auch als Hörbuch erschienen und Georg Gruber hat es sich angehört.
Was macht eine Superjacht aus? Zunächst einmal natürlich die Länge. Hier findet seit Jahren ein Wettrennen statt. Wer hat die längste?
Stand Sommer 2022 nimmt die Azam mit 180 Metern den Spitzenplatz ein. Es heißt, das Innere der Yacht, die Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem kürzlich verstorbenen Staatspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate gehörte, sei in einem legeren Empire-Stil ausgestattet. Jedenfalls hatte die Azam, die Eclipse, Eigentum des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch, der einer der berühmtesten Liebhaber dieser Gattung ist, mit ihren 162,5 Metern entthront, der wiederum die knapp einen Meter kürzere Dubai dicht auf den Fersen war. Wie so oft entscheidet auch hier ein winziger Unterschied über einen Podiumsplatz.
Doch Größe ist nicht alles. Yachten dieser Kategorie verfügen über alle Annehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann. Vom Schwimmbad und der Sauna über den Hubschrauber-Landeplatz, manche haben auch 2, bis hin zum eigenen Kino, Mini-U-Boot oder Tennisplatz. Und Duschen, aus denen auch Champagner fließen kann. An Bord natürlich zahlreiche Bedienstete, die den Gästen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Dazu die Baukosten bis zu geschätzten 850 Millionen Dollar. Und einmal volltanken, 1,5 Millionen Dollar. Der französische Soziologe und Politikwissenschaftler Grégory Salle hat kein Yachten-Fanbuch geschrieben, obwohl eine gewisse Faszination schon herauszuhören ist, sondern er hat eine kritische Analyse dieses Phänomens verfasst. Die Superjachten als weithin sichtbares Zeichen eines entfesselten Kapitalismus im Zeitalter des Kapitalozäns, wie er es nennt.
Wenn man eine stichhaltige Illustration des Klassenkampfes geben möchte, lässt sich tatsächlich schwerlich etwas Besseres finden. Man kann sagen, dass Luxusjachten Anteil an der Schaffung höllischer Paradiese haben, auf die uns Mike Davis und Daniel Monk aufmerksam gemacht haben. Sie sind die Kehrseite der globalen Elendsviertel. Diese beiden bilden die schlechtesten aller möglichen Welten, in der wenige zig oder hundert Personen ebenso viel besitzen wie annähernd 4 Milliarden Menschen zusammen.
Der Schauspieler Johann von Bülow spricht diesen polemisch grundierten, bissigen Text mit hörbarem Genuss, mit Witz, Ironie und leichtem Spott. Ein Vergnügen, ihm zuzuhören. Genauso wie der Schauspielerin Britta Steffenhagen die kurze Textpassagen und Zitate einliest. Mit ihren Yachten zeigen die Superreichen, wie reich sie sind, abgeschirmt in demonstrativer Abgeschiedenheit von den Krisen und Seuchen der realen Welt. Wie Schlösser in früheren Jahrhunderten, nur mobil.
Um Ansehen zu erwerben und zu erhalten, genügt es nicht, Reichtum oder Macht zu besitzen. Beide müssen sie auch in Erscheinung treten, denn Hochachtung wird erst ihrem Erscheinen gezollt.
Aus den verschiedensten Perspektiven vermisst der Soziologe Gregor Sall die Welt der Superjachten. Wo werden sie gebaut? Die meisten in Italien. Wo ankern sie am liebsten? Im Sommer, im Mittelmeer, gern an der Côte d'Azur, aber immer öfter auch vor Kroatien, im Indischen Ozean und vor China. Dabei sind diese Yachten für den Soziologen viel mehr als ein verrückter Spleen von Menschen, die es sich leisten können. Denn auch ökologisch sind sie ein Zeichen von abgehobener Rücksichtslosigkeit.
Der CO2-Ausstoß der Superjachten übersteigt sogar den kleiner Nationen. Allein die 300 größten Superjachten emittieren im Jahr mehr CO2 als die über 10 Millionen Einwohner Burundis.
Rund 3,5 Stunden dauert diese so scharfsinnige wie unterhaltsame Abrechnung, nach der man die Welt der Superjachten und ihrer Besitzer mit anderen Augen sieht, als Symbol des Kapitalismus im Endstadium.
Superjachten, Luxus und Stille im Kapitalozän, der Band von Gregory Sall, jetzt als Hörbuch, als Download im Verlag Speak Low.
Straßenkritik.
Ich bin Amalia Bonsack, ich wohne in Zürich. Ich habe gerade das Buch Auf versunkenen Wegen gelesen von Sylvain Tesson. Ich war in den Ferien und es hat mir ein bisschen noch weiter Reisen gemacht. Ich war in Frankreich und der Autor hat eigentlich über seine eigene Erlebnis von den Wanderwegen in Frankreich erzählt und er sucht die ehemaligen Landwege, wo es für ihn noch eine Spur geben könnte von diesem ruralen Leben in Frankreich. Es geht um die Landschaft und wie sich die Landschaft verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich fand das Buch sehr gut und es hat mir Lust gegeben, mehr zu wandern.
In der Schweiz, in Zürich, treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und den Auftakt macht Amalia Bonsack mit ihrer Empfehlung Auf versunkenen Wegen, das Buch des französischen Abenteurers Sylvain Tesson. Derzeit auch im Kino, die Verfilmung. Der Band ist auf Deutsch im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. 192 Seiten im Taschenbuch, kosten 14 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt noch literarisch stylisch werden. Jawohl, mit einem neuen Trend, den die Modezeitschrift Vogue ausgerufen hat, den Librarian Core. Im Studio ist Miriam C. aus der Lesart-Redaktion. Was in aller Welt, Miriam, ist das denn? Librarian Core.
Diese Bezeichnung, die leitet sich ab vom englischen Wort für Librarian, also Bibliothekar oder eher eigentlich Bibliothekarin. Denn an denen, diesen Bibliothekarinnen oder man muss so ein bisschen sagen, an der klischeehaften, so ein bisschen schrulligen Vorstellung, die wir vielleicht von Bibliothekarinnen haben, daran orientiert sich eben dieser Trend. Den hat nur nicht nur die Vogue ausgerufen, sondern wirklich auch viele so Style-Prophetinnen auf TikTok. Und beim Librarian Core, da geht es eben viel um Bleistiftröcke. Die trägt man dann so mit dicken Strumpfhosen, Strickjacken oder Polunder. Überhaupt immer so ein bisschen spießige Kleidungsstücke, so in Tweed oder Strick und alles eben gedeckte Farben, braun, khaki, beige. Und ein ganz wichtiges Accessoire bei diesem Trend ist die Lesebrille. Und zwar so eine längliche Lesebrille mit so einem dünnen Rand, wie die eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen ist ja schon. Ne? Die so schrullige Teile, die kommen eben zurück, immer auch in Kombination mit so ein bisschen freizügigen Teilen. Das ist eben Librarian Core, ein Modetrend für 24.
Und woher kommt der Trend?
Ja, es gibt in den sozialen Netzwerken, so auf TikTok und Instagram überhaupt so eine Leseästhetik, die sich viel so an britischen Elite-Universitäten orientiert, also so Cambridge, Oxford und an so einem Kleidungsstil, wie man den da vielleicht in den 1930er, 40er Jahren getragen hat, also Blazer, Blusen, Faltenröcke und von da ist es dann natürlich nicht mehr so weit zur Bibliothekarin und eben der so als Stilvorbild. Als erste Modemarke hat dann Miu Miu diese Ästhetik auf den Laufsteg gebracht. Da gab es eben in der Kollektion für Herbst-Winter letztes Jahr viele Stricksets und diese besagten Lesebrillen eben auch. Und ja, mittlerweile ist das auch im Street-Style so angekommen. Natürlich auch dank so Stilikonen wie Model Bella Hadid, die sich dann auch in dieser Bibliothekarinnen-Ästhetik gezeigt hat. Und jetzt haben natürlich schon ganz viele Modemagazine so Shoppinglisten angefertigt, ne, wie man einen Style nachshoppt.
Aber was sagst du jetzt aber persönlich dazu, Miriam? Also nicht als Bibliothekarin, klar, aber doch vom Fach gewissermaßen. Es hört sich doch ziemlich so fancy fashion schnupsi-dupsi-mäßig an, oder?
Ja, aber du weißt ja, Joachim, ich begrüße eigentlich alles, was so ein bisschen Glamour in die Bücherwelt bringt. Von daher
sehr gut, ja.
Habe ich da nichts dagegen. Ich muss aber sagen, dass für mich eigentlich zu jedem guten Librarian-Core-Outfit doch auch ein gutes Buch gehören sollte. Ne? Also das vermisse ich bisher so ein bisschen bei den Shoppinglisten. Deswegen hätte ich ein paar Empfehlungen, was man da sich noch dazu shoppen könnte. Zum Beispiel vielleicht für die englischsprachige Welt. Also wenn Bella Hadid vielleicht auch mal deutschsprachige Literatur lesen möchte, da hat die Seagull Press zum Beispiel gerade einen, wenn es ein moderner Klassiker sein darf, die Szenen und Dialoge von Ilse Eichinger zu keiner Stunde auf Englisch rausgebracht, also At No Time, in der Übersetzung von Steve Morris. Und das Cover ist übrigens so ganz schöne Khaki-Brauntöne, also passt perfekt zu dieser Outfit-Ästhetik. Und wer jetzt quasi die deutschsprachigen Trendsetterinnen, die jetzt ganz vorne mit dabei sein wollen beim Librarian Core, denen würde ich sagen, können sich schon mal das Buch von Zlata Rochal vorbestellen. Erscheint in 2 Wochen. Ein wunderschönes Tannengrün, also auch Librarian Core Ästhetik hat das Cover und der Titel spricht schon Bände. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Also das finde ich allein ein Buch, was schon jedes Outfit aufpeppt.
Ich glaube, Miriam, die PR-Abteilung der Verlage, die uns jetzt zuhören, die bringst du gerade auf Ideen. Aber zum Schluss sollten wir aber vielleicht doch auch mal an uns selber runterschauen. Was tragen wir denn so als berufliche Bücherwärmer? Also ich heute eine normale Jeans, hellgrauen Pullover, du einen weißen Pullover mit schönen Streifen, aber auch eine schwarze Hose. Schon dezent, ne? Gedeckte Farben. Was sagt das über uns? Sollten wir was tun?
Also ich würde sagen, in der Literaturwelt fallen wir damit nicht auf. Da sind wir, glaube ich, ganz in Linie. Aber wir kleiden uns einfach mit einem guten Buch unterm Arm noch dazu.
Okay, der nächste Trend, wir überlegen uns trotzdem ein, kommt von uns. Lesart Leisure vielleicht. Danke dir, Miriam C. über Librarian Core. Wir warten jetzt auch auf die Reaktionen von Bibliothekarinnen weltweit natürlich noch.